Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Das ist unser Wochenspruch und er steht in Psalm 130, Vers 4. Er ist aus einem Gebet, das auf einer Wallfahrt auf dem Weg zum Tempel gesprochen wurde. Passt also sehr gut an den Beginn unseres Gottesdienstes. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Wir werden daran erinnert, dass Gott uns unser Fehlverhalten nicht anrechnet. Er vergibt unsere Schuld. Das ist der Grund, warum wir Gott ehren, warum wir Ehrfurcht vor ihm haben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, damit wir zu diesem Gott beten können. Gott, unser Vater, es ist so wunderbar, dass bei dir Vergebung ist. Wir dürfen zu dir kommen, auch wenn wir schuldig geworden sind. Du kennst uns ja und du weißt, wie oft wir lieblos sind und egoistisch, hartherzig und kleinlich. All diese Verhaltensweisen, die uns von dir und voneinander trennen. Wir bitten dich um Vergebung und wir danken dir, dass du uns unsere Fehler nicht vorhältst. Du bist gnädig und du möchtest, dass uns nichts mehr von dir trennt. So groß ist deine Liebe. Dafür ehren wir dich. Wir beten dich an und kommen voller Ehrfurcht zu dir. Bitte fülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Amen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in diesem Gottesdienst. Ich begrüße sehr herzlich unsere vier Musikerinnen, die uns schon so wunderschön begrüßt haben. Isolde Krüger, Gier Dong, Angelika Fischer und Jalan He. Und wir hören Sonaten für vier Violinen in G-Dur und in C-Dur von Georg Philipp Telemann. Einen Teil haben wir schon gehört und zwei weitere Teile werden wir noch hören. Sehr schön. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Dr. Andrea Strübend. Sehr schön, dass du mal wieder hier bist. Wir freuen uns auf die Predigt. Lasst uns zusammen singen das Lied 329, Allein deine Gnade genügt. Wenige Kinder sehe ich. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt gerne runtergehen zum Spielen. Und wir hören auf eine Schriftlesung aus Römer 12, die Verse 9 bis 18.
Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung.
Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst.
Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht.
Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit.
Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt.
Das nächste Lied gibt uns eine Idee davon, wie wir das schaffen können, so zu leben. Bleibet in mir.
Thank you.
Es gibt Gebete, die Menschen schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten beten. So zum Beispiel die Psalmen. Wir haben am Anfang ein Psalmwort gehört. Es gibt ein Gebet von Franz von Assisi, das sicherlich auch vielen bekannt ist. Das möchte ich jetzt gerne mit uns sprechen. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Amen. Ich bitte jetzt Andrea Strübend nach vorne und auch Nages Jafari. Wir hören eine kurze Einführung in den Predigttext und danach lesen Nages und ich den Predigttext.
Ja, liebe Gemeinde, wir werden heute ein Predigtwort bedenken, das vom Propheten Micha aufgeschrieben wurde. Propheten waren ja, wir würden heute sagen, radikale Menschen, Extremisten. Im Gottesauftrag prangerten sie die Missstände ihrer Zeit an und sie rissen ihren Zeitgenossen die Masken vom Gesicht. Manchmal denke ich in unserem Land, dass auch in der Politik so von Widersprüchen, von Taktiererei, von manchen Sackgassen geprägt ist, wünschten wir uns solche Mahner und Warner oder auch angesichts einer römisch-katholischen Weltsynode, die alles andere will als Reform. Wo sind heute solche Mahner und Warner? Micha aus Moreshet war auch so ein Bote und er gehörte zu den Ältesten Israels. Er hat sich als Fürsprecher für die eingesetzt, die Unrecht litten. Und da blieb keiner verschont. Nicht die Grundbesitzer, die von Sklavenarbeit lebten, aber auch nicht die bigotten geistlichen Herren, die ihre Predigten danach ausrichten, was die Schäfchen zahlten. Unerträglich eindringlich durchbrach Micha die Heuchelzone seiner Mitmenschen und er prangerte an, Enteignung, Machtmissbrauch, Ausbeutung, sie fressen das Fleisch meines Volkes, zerlegen sie wie Fleisch im Topf und wie Fleischstücke in die Pfanne. Das Volk Gottes haut sich gegenseitig in die Pfanne. Sie werden zu Kannibalen aus Gier. Aber Vorsicht, Micha kritisiert nicht die Weltgemeinschaft, sondern die Gemeinde der Frommen. Und hier wird es gefährlich für uns. Denn wie sieht es denn mit uns aus? Er warnt Theologen, Politiker, Politikerinnen, aber auch Lehrende, die das Wort verfälschen. Wer das Wort verfälscht, dem wird es genommen. Dann wird Gott ein stummer Gott. Micha ist gefährlich. Aber wenn man auf ihn hört und sich verändert, dann kann vieles passieren. Hiskia, der König Israels, hat auf ihn gehört und hat das Volk Gottes ganz neu ausgerichtet. Und deshalb ist Micha als einer der wenigen erhörten Propheten in die Geschichte eingegangen.
Salam azizan, az Micha bab 6 aye 1 ta 8 mikhonam shikayat Khodavand alai Israel. حال به آنچه خداوند میگوید گوش بسپارید. برخیز و دادخواهی خیش را نزد کوه ها بیانور و آواز خود را به گوش تپه ها برسان. ای کوه ها شکایت خداوند را بشنوید و ای بنیان های زمین گوش بسپارید. زیرا خداوند علی قوم خود شکایتی ندارد و بر ضد اسرائیل اقامه دویم می کند. ای قوم من به شما چه کردم؟ به چه چیز شما را خسته کردم؟ پاسخ دهید. زیرا شما را از سرزمین مصر به در آوردم و از خانه بندگی فدیه دادم و موسی و هارون و مریم را پیش رویتان فرستادم. ای قوم من، به یاد آرید که بالغ پادشاه مواب چه تدبیر کرد و و بلعام پسر بعور به دو پاسخ داد و از شتیم تا جلال چه واقع شد تا اعمال عادلانه خداوند را دریابید. خداوند از چه می طلبد؟ با چه حضور خداوند بیاییم و در پیشگاه خدای متعادل خم شوید؟ آیا با قربانیان تمام سوز و گوساله هایم یک ساله؟ آیا خداوند هزاران قوچ خوشنود خواهد شد و 10,000 نهر روغن؟ آیا نخست به جهت اسیام بدهم و ثمری بنده خیش را بر گناهان جانم؟ ای مرد، او تو را آنچه نیکو است آگاه ساخته است و خداوند از آنچه که می طلبد جز آن که انصاف به جای آری و طلب را دوست بداری و فروتنی را در حضور خدایان سلکون کنی. آمین.
Micha 6, Vers 1 bis 8. Hört, was der Herr sagt. Führe einen Rechtsstreit mit den Bergen und lass die Hügel auf deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, worum es dem Herrn geht. Gebt Acht, ihr Fundamente der Erde. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er tritt in eine Auseinandersetzung mit Israel. Mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Steh mir Rede und Antwort. Ich habe dich doch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Mirjam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Weg vorausgehen. Mein Volk denkt doch daran. Was führte Balak, der König von Moab, im Schilde? Und was hat ihm Bileam, der Sohn des Beor, geantwortet? Erinnere dich an die Ereignisse, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist. So erkennst du, dass der Herr gerecht gehandelt hat. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen? Mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1,000 Widder bringe und 10,000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen.
Thank you.
Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gott geht vor Gericht. Ich liebe Justizdramen, vor allen Dingen, wenn sie aus Hollywood kommen. Deutsche Gerichte sind, glaube ich, nicht halbwegs so unterhaltsam. Da sieht man zuerst die Zeugenausforschung, dann die mühsame Beweissuche, dann Redeschlachten zwischen den Anklägern und dem Anwalt und schließlich der Showdown im Gerichtssaal. Wir kriechen förmlich in das Bewusstsein des zu Unschuld Angeklagten. Und dann kommt das Urteil. Micha führt uns auch in einen Gerichtssaal. Wir sind Zuschauende in einem Prozess. Ja, nicht nur Zuschauende, wir werden Prozessbeteiligte. Aber das ist kein gewöhnliches Gericht. Berge und die Fundamente der Erde werden angerufen. Sie sind Zeugen der Anklage. Ein geradezu kosmisches Ereignis wird hier beschrieben. Vor dem Forum der Weltöffentlichkeit beginnt ein Prozess. Gott geht vor Gericht. Er tritt in ein Gerichtsverfahren gegen sein Volk an. Der Schöpfer Himmels und der Erden, der Herr der Heerscharen, er eröffnet einen Prozess. Und er trifft sich mit seinem Volk vor den Schranken des Gerichtes. Was soll daraus werden? Wer kann da bestehen? So einen Prozess kann man doch gar nicht gewinnen. Gott gegen sein Volk? Gott gegen uns, gegen mich? Wer so denkt, der hat den Gott Israels und den Vater Jesu Christi noch nie erfahren. Denn es handelt sich ja hier nicht um einen gewöhnlichen Prozess. Es ist kein Streit von Feinden, sondern der Prozessgegner bleibt für Gott sein Volk. Er spricht es direkt an: Was habe ich dir denn getan, mein Volk? Es gibt einen Streit unter Bündnispartnern. Israel ist und bleibt Gottes Bundesvolk, sein Eigentum. Und wir dürfen in Jesus Christus uns hier mitgemeint wissen. Israel bleibt Gottes Bundesvolk. Das kann man heute gar nicht anders sagen als im Blick auf den Nahen Osten, der große Existenzkampf Israels. Aber wir wissen, dass der Herr sein Volk bewahren wird. Und wir bitten intensiv um Frieden. In einem weiteren Punkt unterscheidet sich dieses Gerichtsverfahren von allen regulären Prozessen. Es wird gar keine Anklageschrift verlesen. Gott klagt überhaupt nicht an. Nicht Israels Schuld ist der Gegenstand der Verhandlung, sondern sein Handeln. Mein Volk, was habe ich dir getan? Gott ist der Angeklagte. Er stellt sich die Schuldfrage, er stellt sich der Beschwerde, ja, er stellt sich selbst in Frage, er lässt sich in Frage stellen durch sein Volk. Gott lässt sich verklagen. Was ist das für ein ungeheurer Vorgang? Gott lässt sich verklagen. Und hier hören wir das Evangelium. Er geht diesen Weg in seinem Sohn bis zum Ende, in ganzer Radikalität. Er zieht die Schuld auf sich. Er lässt sich hinab in die Wehrlosigkeit, in die Ohnmacht, in die Rechtlosigkeit des Gekreuzigten für uns. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wieder Gott misshandelt. Der Mensch verwirkt den Tod und ist gegangen, entgangen. Gott wird gefangen. So heißt es in einem Passionslied von Paul Gerhardt. Das ist doch die paradoxe Logik der Liebe Gottes. Gott lässt sich verklagen. Was habe ich dir getan, mein Volk? Womit habe ich dich beschwert? Das sag mir doch. In liebevollen Worten forscht er nach. Warum hast du mir misstraut? Warum hast du mich übersehen? Womit habe ich dich ermüdet? Was dürfen wir alles sagen, dass wir unzufrieden sind? Hat Gott uns etwa auch ermüdet durch seine Forderungen? Oder wenn wir in Krisen geraten? Begegnet mir Gott eigentlich immer als der Fordernde? Regelmäßige Gottesdienste, Engagement in der Mitarbeit, in der Gemeinde, Nächstenliebe als Wert in meinem Leben, Zeit und Meditation, möglichst noch diakonischer Einsatz und dann diese hohen Ideale, Feindesliebe, Verzicht auf Luxus, Eintreten für die Entrechteten. Und was ist, wenn wir krank werden? Wenn wir Verlust erleiden und Burnout? Ehrlich gestanden, du machst mich müde, Gott. Und vielleicht denkt mancher von uns, ich bin deiner müde, und zieht demnächst eine Konsequenz. Lebt man nicht ohne Gott viel hemmungsloser, einfacher, freier? Gott stellt sich dieser Anklage. Na mal los, was antwortet ihr? In unserem Predigtwort gibt es keine Antwort, sondern Gott hält eine Selbstverteidigungsrede, die es in sich hat. Eindrucksvoll. Er ruft seinem Volk ins Gedächtnis, was er alles für sie getan hat. Er hat sie aus Ägypten befreit. Er hat sie heilvoll geführt. Er hat immer wieder Boten gesendet. Er hat Verheißungen und Zusagen erfüllt. Erinnere dich doch, was ich dir Gutes getan habe. Ich habe dich doch nicht belastet, sondern entlastet. Ich bin der Befreier Gott. Ich befreie von der Sünde, von der Sklaverei des Todes. Ich habe dich doch nicht erdrückt. Ich habe dich befreit. Erinnert euch doch, wie Gott zu uns war. Er hat uns geschaffen und geliebt und geführt und gerettet. Und das ist ein Geheimnis der Bibel. Wer sich an die Taten Gottes erinnert in der Vergangenheit, der erkennt ihn in der Gegenwart neu. Die Erinnerung führt zur Umkehr. Wir werden im Erinnern an seine Güte und seine Treue aus den Anklägern zu seinen Schuldnern. Wer sich so an Gottes Handeln erinnert, der erkennt auch sich selbst neu. Und auch in unserem irritierenden Prozess bei Micha geschieht so eine Umkehr. Eine Stimme wird laut. Womit soll ich vor den Herrn treten? Einer hat erkannt, dass die Störung im Verhältnis zu Gott mit ihm zu tun hat. Voll innerer Unruhe und fragt er nun, was soll ich tun? Wie kann ich vor diesen heiligen Gott treten? Was kann ich dem gerechten Anspruch Gottes entgegensetzen? Muss ich sogar seinen Zorn besänftigen? Muss ich? Und in dieser Angst kommt er auf das Naheliegendste, wie in allen anderen Religionen. Ein Opfer muss her. Und was für ein Opfer? In der peinlichen Situation vor Gericht muss ein Opfer her. Und er steigert die Angebote geradezu ins Übermessliche. Ein Brandopfer muss her. Ein ganzer Stier geht in Flammen auf. Nur noch Asche bleibt übrig. Nein, nicht genug. Ein Kalb muss in Flammen aufgehen. Das Symbol für Wohlstand. 1000 Widder und die ganze Opferstätte soll überschwemmt werden von einer Ölflut, einem Ozean voller Öl. Aber das reicht nicht. Er kommt noch auf eine Idee, die verboten ist. Das Menschenopfer, das Opfer der Erstgeburt. Primitiv. Wer hat denn solche Opfervorstellung? Das ist doch eine völlig andere Welt. Oder sind wir nicht auch bereit, Gott manches zu opfern? Ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld, ein bisschen Gemütlichkeit. In der Christentumsgeschichte, die ich an der Uni unterrichte, können wir lauter Geschichten erzählen von Menschen, die Gott etwas geopfert haben. Und zwar viel. ihr Vermögen, ihr Ansehen. Sie haben ihr Leben in Askese verbracht, 37 Jahre auf einer Säule, der Säulenheilige. Wir sind vielleicht auch schnell bereit, etwas zu opfern. Ein schlechtes Gewissen kann man von hier vorne schnell einreden. Und dann opfern wir, was das Zeug hält. Aber dieses Opfer will Gott nicht. Das großartige Opfer wird nicht angenommen. Die ängstliche Frage, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen, wird beantwortet, er will das Opfer nicht. Er will es nicht, sondern er will dich. So wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, gebt euch ganz. Das sei euer Gottesdienst. Gott will uns ganz persönlich. Wir dürfen den Opferstress aufhören. Ihr gehört Gott, denn er hat ja selbst sich dahin gegeben. Er hat selbst das Größte vollbracht in seinem Sohn. Also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was sollen wir aber dann tun? Wie können wir uns denn dann ganz geben? Wie können wir der Liebe Gottes entsprechen? Und auf diese Frage antwortet der berühmte Vers 8. Aller guten Dinge sind drei. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und der Herr an dir sucht. Recht tun, Freundlichkeit lieben und wachsam mitgehen mit deinem Gott. Und das hört sich so einfach an. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, dann tu es doch auch. Aber in diesen einfachen Worten steckt, so hat es Martin Buber formuliert, die Essenz des Glaubensverhältnisses. Respekt vor dem Recht und Wachsamkeit auf dem gemeinsamen Weg mit Gott. Das ist ein Glaubensprogramm, das es in sich hat, das aber authentisch ist. Drei klare Bestimmungen geben Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Zunächst Recht tun und nicht wie Luther etwas frei übersetzt Wort halten. Eine einfache, altbekannte Antwort wird als erstes gegeben. Recht tun. Das ist doch nichts Neues. Eben. Es ist bereits seit Mose und den Propheten gesagt, was gut ist und was Gott an uns sucht. Die alte Botschaft, die alle Zeugen und Zeuginnen der Bibel gepredigt haben. Auch Jesus, als ein junger Mensch und junger Mann nach ihm fragt, wie kann ich das ewige Leben erreichen? Da sagt Jesus, ihr sollt das Recht der anderen suchen und verteidigen. Rechtbeistand sein für Verfolgte, Anwalt für Hilflose, kämpft für das Recht der Namenlosen, heilt ihr zerbrochene Gemeinschaft. Und dabei müssen wir vielleicht gesicherte Positionen verlassen, denn die Gebote Gottes sollen wir nicht nur kennen, sondern wir sollen sie auch leben. Und das bedeutet vielleicht in manchen Situationen ein Umdenken. Und vielleicht müssen wir uns neu auf die Suche machen, was heißt das denn in meinem persönlichen Alltag, in meinem Leben? Tut das Recht, verwirklicht Gottes Recht in unserer Zeit? Ich finde, spätestens seit Corona hat eine bedeutender Teil unserer Gesellschaft Zweifel am Rechtssystem unseres Landes. Resigniert wird gesagt, Recht haben ist eins, Recht bekommen ist etwas anderes. Angesichts von Rechtsbeugungen im Clan-Milieu, gescheiterten Abschiebungen von terroristischen Gewalttätern, wächst der Zweifel am Recht. Tut das Recht, gerade in dieser Zeit. Spürt ihr, wie eng Micha, das Verhältnis zu Gott mit dem Verhalten zu unseren Mitmenschen zusammenrückt. Nähe Gottes, ja, aber in ganzer Hinwendung zu den Schwachen, zu den Armen, den Übervorteilten. Irritierend. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. So könnte man das auch zusammenfassen. Das ist die Quintessenz. Das finden wir auf Schritt und Tritt in der Bibel. Tut das Recht. Ganz einfach, tut das Recht. Das Tun des Rechtes steht an erster Stelle. Es ist wichtig, anderen ihr Recht zu nehmen. Auch das Recht auf Teilhabe ist verwerflich. Und das Recht der Armen, so wurde es Micha nicht müde zu betonen, ist Gottes Sache, ist ihm wichtig. Wo stehen wir heute? Lamentieren wir auch über Sozialschmarotzer? Was sagen wir? Lohnt sich Arbeit noch? Wie stehen wir in der Auseinandersetzung um das Bürgergeld? Ich empfinde es als große Herausforderung, in unserer Zeit als Christ und Christin zu leben. Es gibt Krisen an allen Orten, Erosion von Werten, Diskussionen um Lebenserhalten, um erhaltenes Leben am Ende und am Anfang des menschlichen Lebens. Gerechtigkeit tun, das ist mehr als Betroffenheit über diese Krisen. Es geht um konkrete Schritte, auch um kleine Schritte. Tut das Recht, sucht das Recht des anderen. Denn hat der Glaube keine lebenspraktischen, keine sozialen Folgen, dann ist er überflüssig. Das Zweite, Freundlichkeit lieben. Da könnte man eine eigene Predigt zu halten. Freundlichkeit lieben. Freundlichkeit, heute wird überall beklagt, dass das die Tugend ist, die total verloren gegangen ist. Oder auch eine vergessene Tugend, eine unzeitgemäße Tugend. Und über diese Tugend wird sich sogar abfällig geäußert mit herumschleimen, wer freundlich ist oder der ist scheißfreundlich. In der Bibel wird die Freundlichkeit dagegen hochgeschätzt. Sie ist sogar Gott selbst zugesprochen worden. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewiglich. Psalm 100, Vers 5. Jetzt möchte ich nicht banal werden. Seid doch alle wieder mal freundlich. Zur Kassiererin, ein Lächeln öffnet viele Türen und so weiter. Man könnte hier manches sagen. Aber der Freundliche, was ist eigentlich ein freundlicher Mensch? Er nimmt den anderen wahr. Er nimmt den anderen ernst. Er schenkt ihm seine volle Aufmerksamkeit. Er sieht ihn liebevoll an, freundlich, gütig. Wie anders ist das Cybermobbing, das an den Pranger stellen im Internet, der Hate Speech. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Guckt ihr manchmal oder lest ihr manchmal über den amerikanischen Wahlkampf? Ich denke immer, dümmer geht's nimmer. Tiefer sinken kann man eigentlich gar nicht mehr, ne? Freundlichkeit lieben. Freundlichkeit, das ist kein moralischer Appell, sondern Freundlichkeit lieben ist eine Bereicherung meines eigenen Lebens, eine Güte, die entlastet und die entwaffnet. Und nun das Dritte. Einfach, behutsam, wachsam mitgehen mit deinem Gott. Das ist so schön. Das ist eine so schöne Einladung. Da ist etwas von Leichtigkeit zu spüren. Mitgehen mit deinem Gott. Da ist nicht dauernd Anstrengung gefordert. Du musst nicht immer Großes schaffen, nicht außergewöhnlichen Glauben praktizieren. Nein, es ist eine einfache Einladung. Mitgehen mit deinem Gott. Nicht nur darauf vertrauen, dass Gott unsere Wege mitgeht, sondern quasi Gottes Weggenossin zu werden. Die Wegweisungen Gottes, seine Gebote, heißen im Hebräischen Halacha. Das heißt Erzählungen auf dem Weg. Erzählungen auf dem Weg sind seine Gebote. Erzählungen, die mich innerlich und äußerlich bewegen. Und es gibt so viele Weggeschichten in der Bibel. Drei Bestimmungen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. So einfach ist das. Aber hängen diese drei Bestimmungen nicht viel enger zusammen? Sind sie nicht viel inniger ineinander verwoben und bringen einander zur Vollendung? Alles drei gehört zusammen, bedingt einander in der Kraft der Liebe Gottes. Recht üben, das heißt Freundlichkeit lieben, das heißt aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. An der Seite des barmherzigen Gottes gewinnt das Recht seine Schutzfunktion für die Schwachen. An der Seite des barmherzigen Gottes sehe ich jedem und jede als Ebenbild Gottes und damit freundlich an. Recht tun, Güte lieben und besonnen wachsam den Weg gehen mit Gott. Hier wird uns nicht nur ein wunderbares Glaubensprogramm vorgelegt, sondern hier steckt auch etwas von Ermächtigung, von Zutrauen. Ihr könnt das. Aber das kann doch wohl nicht das letzte Wort sein. Das würde uns ja verleiten, unseren Glauben in ein Ethos zu verwandeln. Wir schaffen das. Nein, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Es ist ein Geheimnis. Was gut ist und was Gott bei euch sucht, das ist das, was er selbst an uns tut. Er übt das Recht an uns. Er lässt seine Güte und sein Erbarmen walten und er geht mit uns. Die Trias, der Drei-Punkte-Plan des Micha, ist ein Spiegel. In den Forderungen Gottes erkennen wir ihn, den gerechten Gott, den freundlichen Gott, den Gott, der mit uns geht auf unseren Wegen. Nicht zufällig hat man jenen Schriften des Mannes aus Moreshet eine wunderbare Friedensvision zugeteilt, hinzugefügt. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Micha 4, Vers 3. Möge diese Hoffnung auf Gottes lichtvolle Zukunft uns beflügeln, Recht zu tun, Freundlichkeit zu lieben und aufmerksam mitzugehen mit unserem Gott. Amen. Wir wollen einen Moment stille sein und dieses Wort in unseren Herzen wurzeln lassen. Nun dazu sage Amen, verkläre deinen Namen in einer jeden Seel, verschließ uns all aufs Beste in deiner wunden Feste, gekreuzigter Immanuel. Amen.
lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir wollen Fürbitte halten und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten, dass wir vor Gott bringen, was wir in dieser Welt beobachten, was uns Sorgen macht, was wir ihm ans Herz legen wollen. Wer betet mit uns? Und Herr, wir beten für unsere Geschwister, die krank sind, die alt geworden sind, deren Leben mühsam geworden ist, und bitten dich, dass du ihnen mit deiner Freundlichkeit begegnest, dass du ihnen Gutes tust, dass sie deine Nähe spüren und dass ihnen das Hoffnung gibt. Amen. Wir singen das Vaterunser. Bis zu uns wie ein Vater. Thank you.
Lasst uns am Ende dieses Gottesdienstes um Gottes Segen bitten. Wir stehen dazu auf. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. In dieser Gewissheit segne uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Und hier kommen die Bekanntmachungen für die kommende Woche. Nach den Bekanntmachungen sammeln wir unsere Kollekte ein. Am kommenden Montag ist wieder Tischtennis um 18 Uhr. Am Mittwoch ist Sprachcafé um 17 Uhr und um 19 Uhr ist wieder Feierabend vor unserer Kirche. Dann der Hinweis, das Adventsmärktchen rund um unsere Kirche und im Suttnerpark wird stattfinden. Wer sich noch Zeit nehmen kann zwischen dem 30. November und 8. Dezember, der ist herzlich eingeladen, sich bei Carsten Hokimer zu melden. Wir haben so Einsatzzeiten von 17 bis 20.30 Uhr. Bitte melden. Dann noch einmal der Hinweis. Am 10. November haben wir nach dem Gottesdienst eine Gemeindestunde. Es geht um Taufzeugnisse, um Aufnahmen in die Gemeinde und um noch ein paar andere Punkte. Herzliche Einladung, sich diesen Termin vorzumerken und dabei zu sein. Und dann noch der Hinweis, Stefan Heuer, Korban Sultani, Carsten Hokmar sind alle im Urlaub. Nein, sie machen nicht gemeinsam Urlaub, sondern getrennt voneinander. Von Samstag, also von gestern bis kommenden Samstag, sind alle drei unterwegs in Angelegenheiten der Gemeinde. Wende man sich bitte an Wolfgang Pfeiffer oder Reinhard Lüdecke. So, und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein. Und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Ja, und während wir die Kollekte zusammenlegen, verabschieden wir uns von allen, die uns im Livestream gesehen haben, die mit uns Gottesdienst gefeiert haben.